Ja, vielen Dank, Herr Zesch. Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen. Man muss auch können. Dass jetzt aus so vielen Waldorfschulen Oberstufenschüler gekommen sind, die ja deswegen gekommen sind, weil sie schon über den Rand der Schule hinausschauen. Sie schauen über den Rand der Schule hinaus und fragen sich eigentlich, ja, wie geht es dann weiter in dieser Gesellschaft, in was für einer Gesellschaft werde ich dann leben? Das ist schon eine spannende Frage, ne? Sie haben ja noch viel vor sich. Sie meinen, sie hätten schon viel hinter sich. Obwohl sie, glauben mir, das dachte ich auch in ihrem Alter, aber das ist dann doch recht wenig gewesen. Ne? Sie haben wirklich noch viel vor sich. Und sie haben eigentlich in den vergangenen Jahren, haben sie die Erziehung genossen. Die Erziehung durch andere Menschen. Wir haben gelernt. Ja, warum lernen wir eigentlich als Menschen? Warum müssen wir als Menschen lernen? Ja, wir müssen lernen, weil wir die Welt verstehen wollen. Und warum müssen wir die Welt verstehen wollen? Ja, weil wir in der Welt tätig werden wollen. Und wenn man in der Welt tätig werden will, das heißt ja, die Welt verändern, die Welt umgestalten. Das ist einfach sinnvoll, wenn man sich auskennt. Sie kämen ja nie auf die Idee, wenn Sie ein Auto haben und das Auto ist kaputt, das Auto zum Malermeister zu bringen. Ne? Man bringt es dorthin, wo man sagt, ja, da ist jemand, der sich auskennt. Deswegen lernt man, um die Welt zu verstehen, um dann in der Welt zu arbeiten. Das ist Arbeit. Und dann fragen, ja, wissen Sie, was Arbeit ist? Vielleicht eine kleine Geschichte, ist gerade im Jahr her, da war ich eingeladen, ein Weihnachtsmärchen vorzulesen in einer Grundschule in Stuttgart, in Möhringen. Vierte Klasse, 10-Jährige. Sie erinnern sich genau, wie das ist, so 10-Jährige Klasse mit knapp 40 Schülerinnen und Schüler, hatten alles schön vorbereitet, geschmückt, extra Ohrensessel besorgt, wo ich dann mein Märchen da vorgelesen habe. Und dann habe ich vorher überlegt, welches Märchen das ist. Dann fing ja damals gerade, also war ja gerade so mitten drin am Anfang die Finanzkrise. Da habe ich dann vorgelesen, das Andersen-Märchen von des Kaisers Neuen Kleidern. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen, das mal zu lesen. Weil das hat sehr viel mit Ihnen zu tun und übrigens auch mit der Finanzkrise. Also die Hälfte der Finanzkrise haben Sie verstanden, wenn Sie das Märchen gelesen haben. Aber deswegen erzähle ich Ihnen die Geschichte nicht, sondern weil mir dann schon vor dem Vorlesen, als die Kinder saßen, da sozusagen alle um meinen Ohrensessel da rum und so in der ersten Reihe vor mir, das fiel mir schon beim Vorlesen auf, war so ein super aufmerksam. Also jetzt im positiven Sinne. Also er saß so richtig auf der Vorderkante des Stuhls. Ganz gespannt. Und als ich dann fertig war mit meinem Märchen, da sagt dann die Lehrerin, ja, die Schüler, die würden gerne Ihnen noch Fragen stellen, ob ich noch Zeit hätte. Da sage ich, ja, selbstverständlich, gerne. Und dann kam so eine Frage, zwei Fragen, und dritte Frage, plötzlich, wie seid ihr da so auf der Vorderkante saß? Ich muss mich also vorstellen, der war so 2,20 Meter von mir entfernt. Ja, plötzlich sagt er, seit wann arbeitest du eigentlich? Das ist der Grund, warum ich Ihnen erzähle. Seit wann arbeitest du eigentlich? Da war ich natürlich im Moment verblüfft. Aber ich habe dann gleich genau so gesagt, ja, was ist denn Arbeit überhaupt? Ja, was ist Arbeit überhaupt? Frage, könnte Ihnen auch passieren, ne? Denk mal vor, denk mal drüber nach, was ist Arbeit? Was ist Arbeit? Das ist auch mal so durch Ihre Seele spazieren, diese Frage, ne? Was ist Arbeit? Also die Kinder, die haben nicht lange nachdenken müssen. Die waren schon fleißig am Antworten jetzt in dem Moment. Die waren sich ziemlich schnell einig. Arbeit, sagten die Kinder, Arbeit ist, was gut bezahlt wird. Nein, Arbeit ist, was gut bezahlt wird. Zehnjährige. Und dann habe ich gesagt, so. Man sieht so grundsätzlich, ne? So. Und wie ist das, wenn die Mami für euch was macht? Und wie ist das, wenn der Papa für euch was macht? Und wie ist das, wenn die Oma euch am Wochenende hütet und euch hilft bei den Hausaufgaben? Na, haben sie gemeint. Das ist doch, das scheint doch auch Arbeit zu sein, ne? Und dann sagte eine Mädchen, sagte dann, ja, aber die Mami macht es, obwohl sie vieles da gar nicht so gerne macht. Das kennen Sie ja, ne? Mit alles. Die macht es, obwohl sie vieles gar nicht gerne macht. Und dann kam wieder der Bub da und sagt dann gleich, ja, aber die Mami macht es, weil sie uns liebt. Und eigentlich in dieser Geschichte wird deutlich, was Arbeit ist. Dass Arbeit eben nicht das ist, was gut bezahlt wird. Und glauben Sie mir, mit dieser Idee sind die Kinder alle, diese 39 Kinder, nicht auf die Welt gekommen. Wo haben Sie das eigentlich her, dass Sie sagen, Arbeit ist, was gut bezahlt wird? Das ist unsere Gesellschaft. Mit der Idee kommt kein einziger Mensch auf die Welt. Und Sie sind auch nicht mit der Idee auf die Welt gekommen. Sondern Sie sind mit der Idee auf die Welt gekommen, hier tätig zu werden. Sie haben Fähigkeiten mitgebracht, das haben Sie erlebt in der Zeit, wo Sie jetzt schon auf der Welt sind, ne, wie sehr unterschiedlich diese Fähigkeiten sind. Und viele von Ihnen wissen jetzt schon mehr oder weniger ziemlich genau, was Sie mal werden wollen. Bei anderen dauert es noch ein bisschen, aber es kommt da, keine Angst. Sie sagen ungeduldig. Also spannt sich sozusagen die innere Intention und plötzlich weiß man, das will ich werden. Da will ich einsteigen. Das ist die Idee, die Sie hatten, als Sie auf die Welt gekommen sind. Und Sie sind nicht mit der Idee auf die Welt gekommen, zu sagen, ja, da muss ich halt was machen, was gut bezahlt wird. Wenn man in die Gesellschaft schaut, dann sieht man ja auch, vieles wird in der Gesellschaft geleistet, ohne dass es bezahlt wird. Und jetzt kann man nur ihr eigenes Leben so sich zurückspiegeln. Wer hat denn für mich alles eine Rolle gespielt im Leben? Wer war denn da für mich tätig? Wer hat sich da für mich eingesetzt? Wer hat mich da unterstützt? Wer hat mich da promotet? Dann fragen Sie sich ja, ob dafür bezahlt worden. Und wenn jemand bezahlt wurde, weil zum Beispiel ein Lehrer ist, dann kann man fragen, ja, ist das, was er gemacht hat, überhaupt bezahlbar? Die Tatsache, dass jemand dafür bezahlt wurde, heißt ja nur lange nicht, ob das, was er gemacht hat, überhaupt bezahlbar war. Also es wird deutlich, dass damit doch vieles zusammenhängt, was jetzt bei den Kindern herausgekommen ist, dass sie doch ziemlich schnell gemerkt haben, aha, die Mami macht also auch was. Sie macht es, obwohl es ihr gar keinen Spaß macht. Manches macht sie, was ihr gar keinen Spaß macht. Aber sie macht es, weil sie uns liebt. Man könnte es auch anders ausdrücken. Ich würde sagen, weil sie in dem, was sie macht, eine Notwendigkeit und einen Sinn sieht. Eine Notwendigkeit und einen Sinn, das soll ich mal festhalten. Ich tue was, weil ich in dem, was ich tue, eine Notwendigkeit sehe und einen Sinn sehe. Die Notwendigkeit, die sehe ich darin, dass ich sage, ja, wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer. Geht vom ganz Kleinen bis zum sehr Bedeutungsvollen. Das ist immer die gleiche Figur. Ne? Muss eine Notwendigkeit erkennen. Und die Notwendigkeit, darin muss ich den Sinn sehen. Und dann kommt noch was dazu. Das ist, also dadurch, dass ich einen Sinn drin sehe, hat es für mich einen Wert. Aber es muss natürlich auch von dem, für den ich es tue, wertgeschätzt werden. Also die Wertschätzung spielt eine große Rolle. Wenn wir was tun und wir erleben, dass der andere, für den ich tätig bin, dass wir keine Wertschätzung entgegenbringen, dass der nicht mal Danke sagt oder es war schön, dass Sie das machen oder schön, dass du das machst, dann ist es nicht gut für die Begeisterung, mit der man diese Sache macht. Also dann gehört schon sehr, sehr, sehr viel Liebe dazu, dass man es dann trotzdem gerne macht. Aber auch das gibt es übrigens. Ne? Deswegen sagt man ja so schön, Undank ist der Welt ein Lohn. Ne? Oder gerade im Verhältnis zu Kindern, zu Eltern, sieht man das ja sehr häufig. Sehr häufig. Deswegen lässt man aber trotzdem nicht nach. Also dieses Tätigwerden für andere, das kann man da schon sehr, sehr genau sehen. Und wenn Sie sich jetzt Gedanken machen, was Sie später mal für einen Beruf ergreifen wollen, was für eine Ausbildung Sie gehen wollen, dann werden Sie sich immer fragen, und wenn Sie es schon nicht gemacht haben, ist es gut, wenn Sie das dann tun, ja, für wen wird denn da dann was gemacht? Also in der Marketingsprache würde man sagen, wer ist denn meine Zielgruppe? Für wen bin ich denn tätig? Und da werden Sie feststellen, alles, was Sie sich überlegen können, egal was Sie werden wollen, führt immer dazu, dass Sie für andere Menschen tätig werden. Es gibt nichts, was Sie jetzt an Beruf oder an was erlernen können, was Sie deswegen erlernen, weil sie das für sich machen wollen. Sondern sie machen es immer für andere. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass einem das klar wird. Egal was man arbeiten heißt immer, man erkennt eine Notwendigkeit, man sieht einen Sinn drin und man setzt seine Fähigkeiten ein für andere. Für andere. Man leistet für andere. Also das Ziel, der Sinn, das Motiv der Arbeit liegt nicht bei mir, sondern beim anderen. Hier liegt nur das Erkennen der Notwendigkeit. Aber das, die Sinnstiftung, die findet woanders statt. Und wenn die Kinder dann gesagt haben, die 10-Jährigen, naja, gute Arbeit, das ist das, was gut bezahlt wird, dann ist es ja so falsch nicht. So falsch ist es nicht. Das ist sehr vereinseitigt, aber nicht falsch, weil wenn Sie sagen, Arbeit, die gut bezahlt wird, dann heißt es ja auch, da ist eine gewisse Wertschätzung der Arbeit gegeben. Deswegen wird sie gut bezahlt. So ganz äußerlich betrachtet, könnte man das ja meinen, ne? Wenn sie gut bezahlt wird, dann ist sie auch wertgeschätzt, in aller äußerlichsten Sinne. Das haben sie schon beobachtet. Gleichwohl, was sie eben noch nicht lernen konnten und worauf ich sie aufmerksam machen möchte, weil das viele, viele Menschen so nicht beobachten, obwohl es so beobachtbar ist, das ist ja das Interessante, ne? Dass vieles in der Welt beobachtbar ist. Aber trotzdem, dass die Menschen nicht das wahrnehmen und nicht das verwirklichen, was sie beobachtet haben. Das hängt ja unmittelbar mit ihrem Thema hier zusammen. Wir meinen, was verwirklicht zu haben, meinen, dass das unserer Beobachtung entspricht, obwohl wir das gar nicht beobachtet haben. Was wir eigentlich beobachtet haben, in Anführungszeichen, ist eine Vorstellung, die wir entweder bei uns gebildet haben oder von woanders übernommen haben. So hängt jeder von uns, und der Vorzug der jungen Generation ist, dass dieses Vorstellungsgefängnis, in dem man sich befindet, noch, Gott sei Dank, noch ziemlich löchrig ist und nicht so festgefügt, aber auch schon vorhanden. Und staunt, was man bei jungen Menschen schon für und was für Vorstellungen, Vorurteile man konfrontiert wird, die mit etwas Beobachteten überhaupt nicht übereinstimmend sind. Die Übereinstimmung sich befindet. Zum Beispiel dieses Vorurteil, dass man für sich selbst arbeitet. Glauben Sie mir, 90% der Menschen meinen, sie arbeiten für sich. Obwohl das überhaupt nicht beobachtbar ist. Wenn Sie mal mit der Brille durch die Gesellschaft gehen und Sie mal fragen, ist denn das, was hier benannt wird oder was hier als Wirklichkeit bezeichnet wird, ist das auch so zu beobachten? Es gibt also Menschen, die sagen, ja, ich lebe, ich muss arbeiten, damit ich dann von meinem Einkommen leben kann. Haben Sie schon mal jemanden beobachtet, der von seinem Einkommen lebt? Das würde ja heißen, 10-Euro-Schein aus der Tasche und aufessen. Haben Sie noch nie gesehen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich muss für mein Alter sparen, damit ich später mal von meinen Ersparnissen leben kann. Auch das ist nicht beobachtbar. Obwohl das behauptet wird, wird sogar geschrieben, ne? Wird sogar verkündet. Unglaublich, ne? Was da für Dinge verbreitet werden, überhaupt nicht beobachtbar sind. Richtig wäre es, wenn man sagt, naja, leben tue ich immer von dem, was andere an Leistung hervorgebracht haben. Einfach ganz, das können Sie beobachten. Sie leben, Sie tun die 10 Euro nicht aufessen, sondern Sie gehen zum Alnatura-Laden da unten. Noch besser zu DM. Und kaufen sich was. Und davon können Sie dann leben. Aber das, was Sie dann, wovon Sie leben, hat jemand anders hervorgebracht. Einverstanden. Also, man wundert sich, dass man darüber reden muss. Aber es ist ganz, ganz weit verbreitet, zu meinen, man lebt von dem, was man Einkommen generiert hat oder wofür man bezahlt worden ist. Und natürlich auch später von seiner Rente, von seinen Ersparnissen, kann man nur dann leben, wenn es Menschen gibt, die Leistungen hervorgebracht haben und man sich diese dann mittels der Ersparnisse erwerben kann. Überleben tut er von dem, was andere hervorgebracht haben. Auch eine Binsenwahrheit, die gar nicht anders sein kann, völlig überhaupt nicht anders beobachtbar. Trotzdem reden wir uns das immer wieder ein. Und es geht sogar so weit, dass die ganze Gesellschaft auf ihr Alter spart und versäumt zu investieren in die Ausbildung der Jugend. Dabei, das Naheliegende wäre ja, in die Ausbildung der Jugend zu investieren. Weil je besser die Jugend in der Lage ist, Güter und Dienstleistungen hervorzubringen, desto besser kann man alles erleben. Ne? Das hieße Investitionen in Bildung, Schule, alles Mögliche. Und jeder weiß ja, wie das in unserer Gesellschaft zu kurz kommt. Dazu kommt dann noch Kunst und Kultur, ne? Weil ja alles, das sind ja die Dinge, die sozusagen unsere Gesellschaft immer wieder erneuern. Das, was wir an Gütern geh- und verbrauchen, das ist nichts anderes wie der Output von dem, was vorher durch Kulturleistungen, durch Bildungsleistungen möglich gemacht worden ist, dass das dabei rauskommt. Also alles, was Sie konsumieren, die allerbanalsten Sachen bis zu den anspruchsvollsten, sind Ergebnis, dass Menschen tätig geworden sind, also dass Menschen Lebenszeit eingesetzt haben, aber nicht nur die Lebenszeit eingesetzt haben, sondern dass sie dabei mit ihren Fähigkeiten, Kraft ihrer geistigen Fähigkeiten, die Natur umgewandelt haben zu konsumfähigen Gütern. Also ein Stück Holz wird nicht ohne weiteres ein Heft. Ne? Aber die Ausgangssituation ist Holz. Es gibt auch holzfreies Papier. Ne? Das ist was anderes. Aber Ausgangssituation ist immer die Natur. Ist immer die Natur. Und wir Menschen, wir wandeln die Natur um. Wir wandeln die Natur um. Und zwar in der Weise, dass wir in dem Moment, wo wir das tun, sofort unser Geist einsetzen. Und durch das Einsetzen vom Geist bringen wir hervor Werkzeuge, Maschinen, Methoden, tollsten Sachen, die dann dazu führen, dass es uns in dem Verlauf der vergangenen Tausende von Jahren immer besser gelungen ist, uns mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. Und es heute in einem Maße stattfindet, dass wir und Ihre Generation, da ist es überdeutlich, überhaupt gar nicht mehr weiß, was Mangel ist. Gar nicht wissen braucht. Weil die Dinge sind sozusagen real-time verfügbar. Das ist noch nicht lange her. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Ihre Eltern, als die so alt waren wie Sie, naja, vielleicht sind Sie inzwischen auch schon die Großeltern, aber lassen Sie es mal 40 Jahre her sein, 45 Jahre her sein. Wenn Sie damals ein Handy gekauft hätten, wenn es das gegeben hätte. Oder wenn, wenn Sie telefonieren wollten, da stand auf jeder Telefonzelle stand drauf, fasse dich kurz. Stellen Sie mal vor, Sie würden heute ein Handy kaufen, da steht drauf, fasse dich kurz. Waren viele Dinge einfach knapp. Ne? Telefonleitungen waren knapp und deswegen muss man sich kurz und die anderen telefonieren. Viele, viele Dinge, Lieferzeiten und, die noch nicht in dem Maße zur Verfügung standen wie heute. Warum steht es heute alles zur Verfügung? Na, weil es uns immer besser gelingt, Güter und Dienstleistungen hervorzubringen. Indem wir immer mehr Geist auf die Arbeit anwenden. Immer mehr die Arbeit mit Geist durchdringen, immer bessere Werkzeuge, immer bessere Methoden, immer mehr Maschinen, die uns viele Arbeitsgänge abnehmen, und immer weniger Menschen gelingt es uns, immer mehr Güter und Dienstleistungen hervorzubringen. Ich könnte auch sagen, mit immer weniger Aufwand von Lebenszeit und mit immer weniger Einsatz von natürlichen Ressourcen gelingt es uns, immer mehr Güter und Dienstleistungen hervorzubringen. Und diesen Vorgang nennt man Rationalisierung. Gehirn einschalten, bevor man anfängt zu arbeiten. Das ist wichtig. Ne? Immer, bevor man anfängt, muss man überlegen. Ne? Sie Sie machen ja selbst die Erfahrung, ne? Manchmal geht es umgekehrt. Aber genau das, was dann passiert, nennt man lernen. Ne? Und Sie kennen ja den Unterschied zwischen dummen und gescheiten Menschen. Ne? Kennen Sie den? Der gescheite Mensch macht immer neue Fehler. Und der Dumme macht immer den gleichen. Weil wir durch dieses in dem konstruktiven Sinne des Fehlermachens, da lernen wir ja. Das nennt man dann aus Erfahrung, wird man klug. Wir bringen immer mehr hervor und die Menschen sind gar nicht mehr so notwendig, um das hervorzubringen. Und das ist dann das Problem, dass man sagt, ja, das sind ja viel zu viele Menschen. Wir benötigen gar nicht mehr so viel, um ein Opel herzustellen zum Beispiel. Und jetzt entsteht eine Situation, die können Sie sehr schön beobachten, wenn Sie schon fleißig die Tageszeitung studieren, dass die dann sagen, na ja, noch besser konnte es eigentlich sehen beim Bundestagswahlkampf. Da werden dann Wahlplakate gemacht und die Wahlplakate, die leiden ja darunter, dass sie mit sehr wenig Worten etwas sehr Komplexes ausdrücken sollen. Nichts ist schwieriger, wie einen komplexen Zusammenhang mit einem Wort auszudrücken. Da gab es ein Wahlplakat, ich weiß gar nicht mehr von welcher Partei, ist aber auch gar nicht wichtig, weil alle denken so, da stand Arbeit sichern. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Arbeit sichern. Und da haben sich wirklich Menschen viel Mühe gegeben, sich zu überlegen, erstens, wie gestaltet man das Plakat, zweitens, was schreibt man da drauf. Dann wurden die alle hergestellt, dann gab es ganz viele Menschen, die aufgeklebt haben. Also richtig Power drin. Ne? Aber jetzt muss ich Ihnen eins sagen, Arbeit sichern, das trifft mit meiner Lebenserfahrung nicht überein. Ich habe das von klein auf gelernt und das war mir immer ganz einsichtig. Arbeit, die muss man jetzt sichern, die muss man erledigen. Oder? Also wenn es heißt hier, komm, Max, der Rasen muss gemäht werden, ne? Dann überlegt man sich nicht, wie man das jetzt sichert. Ne? Wochenlang Rasen mäht, ne? Und dann möglichst in 20 Minuten damit fertig ist. Ne? Da gibt es einen netten Witz darüber. Da ein Vater, also der Sohn von einem Rechtsanwalt, der berühmte Rechtsanwalt, der viele, viele Fälle bearbeitet, von Richard Workaholic, die in Urlaub geht und so weiter, dem sein Sohn, der hat jetzt auch Jura studiert und ist auch fertiger Rechtsanwalt, und als der Sohn dann fertiger Rechtsanwalt ist, sagt der Vater, du könntest mich doch mal verdrehen, ich habe nie Urlaub gemacht, ne? Ich würde mal gerne so 3 Monate Urlaub machen. Ne? So eine kleine Kreuzfahrt da nach Spitzbergen oder wohin. Ne? Und dann sagt er, so, ja, klar, gerne. Brennt so richtig, ne? Da einzusteigen in die Praxis seines berühmten, also in die Kanzlei seines berühmten Vaters. Und nach 3 Monaten kommt der Vater zurück und dann sagt er, na, wie war es denn? Sagt er, toll, Papa, toll. Guck mal hier, die ganzen Fälle habe ich alle erledigt. Sagt der Vater, bist du wahnsinnig? Von denen wollte ich noch 10 Jahre lang leben. Das ist die Ausnahme, ne? Aber normalerweise. Normalerweise ist es schon so, dass die Arbeit erledigt werden muss. Wir wollen möglichst wenig Raum einsetzen, für die Güter, die wir brauchen, um leben zu können, und für die arbeiten zu können. Also sparsamer Umgang mit der Lebenszeit von anderen Menschen. Das ist das Ziel eines jeden Unternehmens, eines jeden Managers. Muss das Ziel sein. Mein Lehrstuhl, wurde ja vorhin gesagt, den habe ich an der Universität in Karlsruhe, nicht in Kassel. In Karlsruhe. Das ist die älteste deutsche technische Hochschule. Seit 1825 sind da Generationen von Ingenieuren und Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern, Tausende von denen, seit 1928 bis 1925, denken über nichts anderes nach, wie man Arbeitszeit, wie man Lebenszeit einsparen kann und natürliche Ressourcen einsparen kann. Das ist ja gerade die Idee des Ingenieurs. Mit weniger mehr erreichen. Das muss natürlich, wenn einem das immer besser gelingt, dazu führen, dass man für das Alte nicht mehr so viel braucht wie für das Neue. Diese gesellschaftliche Problematik, die können Sie studieren, ne, wenn Sie da umhören. Beispiel Opel, aber jede Maßnahme, die dazu führt, dass Mitarbeiter oder jetzt da bei Mercedes, Stuttgart, wo ich lebe, können Sie überall beobachten. Man kann sich fragen, woher kommt es eigentlich? Eigentlich ist doch das unser Ziel, das, was wir uns mal eingehandelt haben durch unbotmäßiges Verhalten, nämlich den Sündenfall, der dazu geführt hat, ja, im Paradies musstest du nicht arbeiten. Im Paradies braucht man nicht arbeiten. Dass wir da sozusagen aus dem Paradies verstoßen wurden, mit der Auflage, zukünftig im Schweiße unseres Angesichtes unser Leben zu gestalten. Ne? Und seitdem versuchen wir wieder paradiesische Zustände herzustellen. Und wenn Ihre Großeltern oder Urgroßeltern heute mal einen Besuch abstatten würden, ne, dann würden die staunen, mit wie viel weniger Aufwand wie damals man heute über die Güter und Dienstleistungen verfügen kann. Also warum ist das eigentlich ein Problem? Warum ist Rationalisierung ein Problem? Das kommt wieder durch ein Vorstellungsgefängnis, in dem wir uns befinden, was mit der Wahrnehmung überhaupt nichts zu tun hat. Also es wird etwas verwirklicht, was so nicht wahrnehmbar ist. Es wird nämlich immer wieder verwirklicht, dass man sagt, naja, die Menschen brauchen einen Arbeitsplatz, damit sie Einkommen haben. Also die Verkoppelung von Arbeit und Einkommen, die führt dazu. Und wir können das schon seit Jahrzehnten können wir das entlernen. Nämlich das Gleiche, was man jetzt an dem Fall Opel erlebt, das hätte man schon lernen können 1958, als die Bergbaukrise für die aus dem Ruhrgebiet kommen, muss man ihre Eltern fragen, ihre Großeltern. 1958 war die große Bergbaukrise. Plötzlich war Kohle nicht mehr verkäuflich. Kohle aus dem Ruhrgebiet. Nicht mehr bezahlbar. Kohle wurde immer noch gebraucht. Nicht mehr aus dem Ruhrgebiet, war sie nicht mehr bezahlbar. Und die Kumpels, die haben natürlich demonstriert für ihre Arbeitsplätze. Jetzt jeder, der mal einen Bergbau besichtigt hat, der weiß, das ist ja kein besonderes Vergnügen. Ne? 1200 Meter, 38 Grad Celsius, lebensfeindliche Bedingungen, Staublunge, hochgefährlich, Schlagwetterkatastrophen, verkürzte Lebenszeit. Wer will für so einen Arbeitsplatz demonstrieren? Ich erinnere mich, war damals 14 Jahre, wie mein Vater immer gesagt hat, das war ein Unfug, die demonstrieren doch nicht für ihre Arbeitsplätze. Die demonstrieren doch für ihr Einkommen. Weil klar ist, ein Einkommen brauchen wir, um leben zu können. Und da hat sich in unserer Gesellschaft ein Vorurteil manifestiert, also ja, richtig manifestiert, was eben sagt, und was sich dann bezieht, vielleicht fällt es mir so ein, was sich dann bezieht auf den Apostel Paulus, der mal sagte, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Halte ich das mal genau fest in der Bewusstsein. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das heißt, weil ich arbeite, deswegen kann ich essen. Das können Sie auch heute in unserer Gesellschaft nicht beobachten. Aber als der Apostel Paulus lebte, da war das die Lebensrealität. Als der Apostel Paulus lebte vor 2000 Jahren, da war das tatsächlich so. Wenn die Menschen damals ihren Grund und Boden nicht bestellt haben, so war das nämlich, die Mitglieder der ersten christlichen Gemeinde, die warteten sozusagen auf die Wiederkunft von Christus. Und da die sich das so in in so Quartalsweise vorstellten, ne? Dass der Christus wiederkommt, haben sie gesagt, naja gut, also dann lassen wir alles liegen, setzen uns lieb zusammen und erwarten den Messias. Ne? Und haben ihre Felder nicht mehr bestellt. Und wenn sie ihre Felder nicht bestellt haben, haben sie nichts zu essen gehabt. Also mussten sie das Essen von woanders her holen. Ne? Aber damals war es immer knapp. Ne? Und dann hat der Apostel Paulus gesagt, also Leute, so geht es nicht. Wenn ihr eure Felder nicht selbst bestellt, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, dass ihr nichts zu essen habt. Das war in einer Zeit, wo die Menschen sich selbst versorgt haben. Da haben die Menschen sich selbst versorgt. Jeder hat sozusagen danach gesucht, dass er ein Stück Land, ein Stück Grund und Boden hat. Könnte dann auch in der Besiedlung von Amerika verfolgen, überall. Ne? Jeder, der leben wollte, brauchte ein Stück Grund und Boden, um leben zu können. Der Slogan dazu, würde man heute sagen, der hieß: Der freie Mann auf freier Scholle. Wenn er sozusagen Verfügbarkeit, wenn jemand Verfügbarkeit hatte über sein Stück Grund und Boden, dann war er ein freier Mann, weil er in freier Weise über diese Scholle verfügen konnte. Halt jetzt bitte genau fest, ne? Der freie Mann auf freier Scholle. Er ist ein freier Mann, weil er in freier Weise über ein Stück Grund und Boden verfügen konnte. Und bei den Römern war das sogar so, dass die Römer gesagt haben, ja, wenn ihr einem eurer Sklaven die Freiheit geben wollt, dann dürft ihr das nur, wenn ihr ihm auch gleichzeitig ein Stück Grund und Boden gebt. Und für die, die hier aus Süddeutschland kommen, wir haben im Heimatkundeunterricht gelernt, dass viele, viele Städte und Dörfer, kleinere Städte und Dörfer, aber auch große, sind Gründungen von den Römern gewesen. Ja, weil die Römer, die haben ihre Beamten und ihre Offiziere und Soldaten, Legionäre, die wurden im Alter abgefunden in ein Stück Land. Und da das in Italien ja ein bisschen knapp zugeht, ne? Hat man das dann in Germanien und in Südfrankreich, alles römische Gründung, das war die Altersversorgung der Römer. Und immer, jahrhundertelang, war es immer, ja, wer über Land verfügt, der ist ein freier Bürger. Und das war die Lebensgrundlage. Und jetzt kommen wir plötzlich in die Situation, dass sich das verändert, dass wir immer mehr anfangen, dieses Leben in der Agrarwirtschaft, dieses Leben in der agrarischen Selbsthilfewirtschaft, in kleinen dörflichen Gemeinschaften. Man lebt sozusagen mit seiner Familie gegen die Unbillen der Natur und baut sein Stück Land, bewirtschaftet sein Stück Land für sich selbst. Das ist ja Selbstversorgung. Also stellen Sie mal vor, Sie würden jetzt mit Ihrer Familie leben da auf Ihrem Stück Land und sich selbst versorgen. Ne? Und niemand in der Familie isst gerne Blumenkohl. Ne? Da würden Sie keinen Blumenkohl anbauen, oder? Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, dass sozusagen das Ziel des Tätigwerdens sind die eigenen Bedürfnisse. Und wir sind jetzt gelandet in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation, nämlich in der gesellschaftlichen Situation, die ich vorhin beschrieben habe, dass immer wenn wir arbeiten, arbeiten wir für andere. Also das Ziel unserer Arbeit sind nicht wir, sondern sind die anderen. Und jetzt merken Sie, wo das Problem liegt, im Kontext des Themas Ihres Kongresses hier, dass sich die realen Verhältnisse unerbittlich tatsächlich verändern, aber unser Bewusstsein immer noch in den alten Bildern lebt. Das ist das Problem für unser ganzes Leben. Das ist das Problem einer jeden sozialen Beziehung. Immer das Problem, dass durch unser Verhalten, man könnte das auch nennen, durch den Erfolg unseres Verhaltens, ne? Warum heißt der Erfolg Erfolg? Weil er Folgen hat. Und die Folgen des Erfolges, bitte, Das ist ganz wichtig. Die Folge des Erfolges sind, dass man so nicht weitermachen kann, wie man zum Erfolg gekommen ist. Aber wir als Menschen dazu neigen, das, was wir mal als erfolgreich erlebt haben, immer weiterhin so machen zu wollen. Das sozusagen, das retardiert sich dann. Deswegen hat der Albert Einstein mal gesagt, wir können die Probleme von heute nicht lösen. Also es wäre ein ganz wichtiger Satz für Ihre Lebensorientierung. Wir können die Probleme von heute nicht lösen mit dem Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. Und es war immer Erfolg. Also dieses, ich muss nochmal versuchen, von der anderen Seite deutlich zu machen, diese Gefahr, in der wir sind, dass wir Erfolg haben, und der Erfolg, der war so schön, dass wir ihn wiederholen wollen. Und wiederholen wollen, und wiederholen wollen, und wiederholen wollen, und gar nicht merken, dass der sich gar nicht wiederholen lässt, sondern dass jetzt plötzlich dadurch Probleme entstehen. Und dass eigentlich die Aufgabe des Menschen ist, sozusagen sein Leben jeden Tag neu zu greifen. Immer wieder ein originär neuen Ansatz zu finden. Und nicht so weiterzumachen wie gestern. Da gibt es einen schönen Spruch von George Bernard Shaw, dem berühmten irischen, was war das, Philosoph, ja? Dichter, Schriftsteller. George Bernard Shaw, der sagte, der einzigste vernünftige Mensch, den ich kenne, der einzigste vernünftige Mensch, den ich kenne, ist mein Schneider. Mein Schneider. Nämlich jedes Mal, wenn er mich sieht, nimmt er neue Maße. Wenn alle anderen meinen, ich wäre noch der Gleiche. Wenn Sie mal so an Ihre persönlichen sozialen Erlebnisse gucken, ist das nicht immer das Problem gewesen. Dass man die Veränderung beim anderen nicht wahrnehmen kann, nicht verwirklichen kann, weil man das Urteil, das vorangegangene Urteil, das Vorurteil noch in sich trägt. Ja, und wenn Sie in so einer Klassengemeinschaft mal zur blöden Kuh geworden sind, ist es verdammt schwer, aus der Ecke rauszukommen. Ne? Obwohl Sie inzwischen die besten Arbeiten schreiben. Also letzten Endes ist das ein Zeichen, dass wir die berühmte Wette, mit der Sie auch bekannt geworden sind, dass wir die ständig verlieren. Die berühmte Wette zwischen Faust und Mephisto. Werd ich zum Augenblick sagen, verbleibe doch, du bist so schön. Verweile doch, du bist so schön. Dann sollst du mich in Ketten schlagen. Dann werde gerne ich zugrunde gehen. Und diese Wette verlieren wir permanent verlieren wir die. Das sind lichtvolle Momente, wo wir die nicht verlieren. Die tun es viel häufiger verlieren. Und die ganze Gesellschaft verliert die auch. Weil man immer festhalten will an dem, was einmal so erfolgreich war. Und was uns heute in unserer Gesellschaft die großen Probleme beschert, ist dieses Festhalten an dem Erfolg des Bismarckschen Sozialstaates. 130 Jahre her ist es, dass in Deutschland eine weltweit richtunggebende Innovation stattgefunden hat, nämlich die Begründung des Bismarckschen Sozialstaates. Dutzende von Ländern haben sich das in der Folge als Vorbild genommen für ihre soziale Gestaltung, für ihre Gesetzgebung und so weiter. Alles ganz toll. Aber es ist 130 Jahre her. Und jeder einigermaßen vernünftige Mensch, der weiß doch, was sich in 130 Jahren alles verändert hat. Stell dir mal vor, 130 Jahre. 130 Jahre. Was da war. Was heute ist. Da lebten noch knapp 60% der Menschen in der Landwirtschaft waren Selbstversorger, haben sich selbst versorgt. Und heute sind wir alles selbstversorgt. Also eine völlig veränderte Situation, die wahrnehmbar ist, auf Schritt und Tritt, aber nicht verwirklicht wird. Das ist der Punkt. Fremdversorgersituation. Die ist überall wahrnehmbar, aber sie wird nicht verwirklicht. Das ist unser großes Problem. Und deswegen hängen wir noch, deswegen unterliegen wir so vielen Denkirrtümern. Und die ganzen Denkirrtümer, die man beobachten kann, die liegen daran, dass wir immer noch meinen, wir würden, immer noch in unserem Bewusstsein, also fast als wenn es genetisch verankert wäre, meinen, wir werden Selbstversorger, wir müssen für uns selbst sorgen. Dabei tun permanent andere für uns sorgen. Und wir sorgen für andere. Das ist beobachtbar. Wird eigentlich verwirklicht? Das ist doch eine spannende Frage. Ne? Wir warten eigentlich auf die Generation, die damit ein Ende macht. Vielleicht sind Sie das. Wer von Ihnen hat schon was vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört? Starke Fraktion. Jetzt eine ganz banale Erklärung für das bedingungslose Grundeinkommen ist das gleiche wie für den freien Mann auf freier Scholle. Der freie Mann auf freier Scholle, der dadurch frei ist, weil er frei über seine Scholle verfügen kann, das ist das Grundeinkommen. Das ist sozusagen die Freiheitsbasis für die Selbstversorgergesellschaft. Das ist die Scholle, die freie Scholle. Und die Freiheitsbasis für die Fremdversorgergesellschaft, für die Konsumgesellschaft. Die Konsumgesellschaft heißt deswegen Konsumgesellschaft, weil sie eine Fremdversorgungsgesellschaft ist. Also in der Selbstversorgungsgesellschaft bin ich immer gleichzeitig Produzent und Konsument. Das deckt sich. Produziere ich, konsumiere. In der Fremdversorgungsgesellschaft fällt es auseinander. Da tut jemand produzieren und ein anderer konsumiert. Das ist der Riesenunterschied. Und deswegen nennen wir das Konsumgesellschaft. Konsumgesellschaft ist also kein moralischer Begriff, sondern ist eine Beschreibung eines Sachverhaltens. Die einen produzieren, die anderen konsumieren und man wechselt sozusagen den, genau wie vorher, der Aggregatzustand wechselt sich ständig. Produzieren, Pause machen, konsumieren. Nur, dass es andere Menschen betrifft. Und zwar rund um die Welt. Rund um die Welt. Tun Sie mal Ihre Klamotten untersuchen, wo die überall herkommen. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ziehen Sie alles aus, was nicht in Deutschland hergestellt wurde, hätten wir hier eine FKK-Veranstaltung im Haus der Kirche. Ne? Wir müssten buchstäblich morgen früh in die Andacht gehen. Ne? Das wäre, glauben Sie, ich will Ihnen nur an diesem Beispiel, kann man drüber lachen, aber ich soll ein Phänomen deutlich machen, an diesem Beispiel deutlich machen, wenn ich das Gleiche zu Ihnen gesagt hätte, also vor 40 Jahren, wäre überhaupt nicht passiert. Da wäre das, was Sie angehabt haben, also Ihre Eltern oder Großeltern, je nachdem, wie sich das bei Ihnen generiert, passiert. Alles aus Deutschland. Na ja, gut, die Krawatte kommt jetzt wieder aus Italien. Ne? Aber, ne? Die kann ja ausziehen. Ich will Ihnen nur dabei deutlich machen, wie schnell sich die Verhältnisse verändert haben. In was für einer relativ kurzen Zeit. Und wenn, kann Ihnen nur empfehlen, tun Sie mal sich klar machen, ich bin ein Konsument und jetzt tun Sie alles, was Sie von morgens bis abends konsumieren, immer mal fragen, wo kommt es her? Da werden Sie plötzlich erleben, ist die ganze Welt. Die ganze Welt ist bei Ihnen zu Gast. Oder anders gesagt, die ganze Welt nehmen Sie in Anspruch. Und man trinkt eben nicht nur eine Tasse Kaffee, sondern man ist sozusagen das Ziel, indem Sie eine Tasse Kaffee trinken, Sie können was drauf einbinden, ne? Wenn Sie eine Tasse Kaffee trinken, sind Sie das Ziel eines weltumspannenden, hochkomplex arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozesses. Von der Kaffeebohne in Ecuador, wie sie noch ruhig eine Kaffeebohne in Ecuador. Ne? Bis in der. Und so ist es mit fast allen Produkten, mit denen wir zu tun haben. Mit allen Leistungen, die wir in Anspruch nehmen. Also eine völlig andere Situation. Eine völlig andere Realität. Und wir verwirklichen sie immer noch so. Ich meine tatsächlich, die Tasse Kaffee kommt aus der Küche. Das ist der Punkt. Das wäre die Aufgabe. Das wäre sozusagen, dass Sie jetzt in Ihrer Lebenssituation mit diesem forscherischen Blick, in die Welt schauen. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und das Interessante ist doch, dass man fragen muss, ja, wo entsteht denn jetzt für uns die Welt? Die Welt, wer kann die Welt sehen? Können Sie die Welt sehen? Also, rede ich mal von meinem Unternehmen. Ne? Vorhin wurde gesagt, 1973 habe ich einen Laden aufgemacht. Jetzt sind es derer viele. Die sind ja für mich nicht sichtbar. Denn ein Laden, gut, den habe ich sehen können. Ne? Morgens rein, abends raus. Ne? Management by walk around. Ne? Aber jetzt sind es hunderte von Läden. Können Sie nicht sehen. Das Unternehmen, was ich zu verantworten habe, kann ich nur sehen. Vieles, was wir zu verantworten haben, können wir nicht sehen. Wir können es nur denken. In dem Moment, wo ich das Unternehmen nicht mehr denken kann, dann gleitet es mir aus den Händen. Also die Wirklichkeit ist nicht das, was wir sehen, sondern das, was wir denken. Das muss man mal begriffen haben. Das kann man jetzt noch ein bisschen komplizierter ausdrücken. Ne? Aber der Zusammenhang, der ja das Wirkliche ausmacht, den kann man nur denken. Und das ist in der Frage von Arbeit und Einkommen ganz genauso. Den Zusammenhang kann ich nur denken. Den sehe ich nicht. Ich sehe nicht, für wen Sie alles tätig sind. Ich sehe nicht, wer alles für Sie tätig sind, aber Sie müssen sich denken. Und wenn man sich das nicht denken kann, dann verirrt man sich. Und dann kommt man zur falschen Wirklichkeit. Und immer dann, wenn man es mit einer falschen Wirklichkeit zu tun hat, dann wird die Sache suboptimal. Ne? Vorsichtig ausgedrückt. Milder ausgedrückt. Suboptimal. Und das ist das Problem, in dem wir leben. Dass wir permanent Dinge machen, ohne den Gesamtzusammenhang ins Auge zu bekommen. Zum Beispiel die CO2-Problematik, die wir jetzt überall erleben. Ne? Die ist ja nicht sichtbar, die müssen Sie denken. Wenn Sie die halt nicht denken, in dem Moment, wo Sie dafür die Entstehung liefern, dann fällt Ihnen das irgendwann auf den Fuß. Ne? Das wäre die Frage von nachhaltiger Lebensführung, nachhaltiger Unternehmensführung, nachhaltiger gesellschaftlicher Gestaltung. Wenn man sagt, ja, das muss aber. Ich habe im NDR-Radio gibt es so eine Sendung, die heißt Inforadio. Da diskutieren dann irgendwelche Leute über was. Und da sollte auch diskutiert werden, was Grundeinkommen. An dem Beispiel kann man es gut deutlich machen, damit Sie merken, was da für Gefahren lauern. Also, da war ich am Telefon. Und am anderen Ende der Leitung war ein gewisser Professor Butterbecke aus Köln, ein Soziologe, Politologe, bekannter Mann. Und ich habe dann mein Sprüchle gesagt zum Grundeinkommen. Und dann wurde er gefragt. Da hat er gesagt, ja, das hält er für eine sehr sympathische Sache. Und das wäre eine gute Lösung für unsere gesellschaftlichen Probleme. Aber er wäre dagegen, und jetzt bitte halten Sie sich fest, weil das unseren Sozialstaat aus den Angeln heben würde. Frage ich nie, was das für ein Argument. Weil das den Sozialstaat aus den Angeln heben. Es war für ihn nicht vorstellbar. Er fand es zwar gut, aber es war für ihn nicht vorstellbar. Weil er so fixiert war auf die Art, wie wir Sozialstaat heute denken, in Bismarcker Sozialstaat, 130 Jahre alt. Und das war sozusagen seine Profession. Das hat mich dann erinnert an eine Geschichte, die von Rudolf Steiner erzählt wird. Können Sie nachlesen, als ganz am Anfang des Aufsatzes Praktische Ausbildung des Denkens, übrigens sehr empfehlenswert, sind nur 30 Seiten. Praktische Ausbildung des Denkens. Da erzählt er, wie die Briefmarke erfunden wurde. Das kennt der Erzähler. Ne? Die Briefmarke ist ja nichts anderes wie eine Flatrate für den Briefversand. Ne? Das war früher nicht so. Früher wurde das ganz kompliziert und wurde immer ausgerechnet, wohin und wie und so weiter. Und dann hat jemand in England den Vorschlag gemacht, dass man eine Briefmarke draufkleben könnte, also Pauschalporto. Und da hat natürlich, das war keiner aus der Post, ne? Logisch, ne? Sondern es war ein ganz normaler Bürger, und der hat dann erklärt, das würde die Sache ja sehr vereinfachen, man könnte viel leichter Briefe versenden und. Und die Post hat dann gesagt, na, ah, das läuft so gut, brauchen wir nicht ändern. Ne? Da kam die Sache aber ins Unterhaus. Da wurde dann der Postminister zur Rede gestellt, und das ist deswegen auch protokolliert. 1700 Ungrad war das. Und da hat dann der Postminister Folgendes gesagt. Das ist genau so. Er sagte, ja, Sie hätten das geprüft. Genau wie der Butterbäcker. Ne? Yes. Ja, Sie hätten das geprüft. Und das leuchtet einem ja auch ein. Aber Sie werden doch zur Erkenntnis gekommen, dass es nicht notwendig ist. Und das, was dieser Lidl ist, der glaube ich, was der dann behauptet, dass dadurch so viel mehr Briefe versendet werden würden, das glauben Sie nicht, dass es eintritt. Aber wenn es trotzdem eintreten würde, könnte man deswegen die Briefmarke schon nicht einführen, weil dann wäre das Londoner Hauptpostamt viel zu klein, um die Menge zu bewältigen. Das ist genau das, was er gesagt hat. Und glauben Sie mir, wenn Sie da jetzt in die Welt gehen, aus dem behüteten Umfeld Ihrer Schule, ne? Dann werden Sie plötzlich merken, damit werden Sie permanent konfrontiert. Das ist nichts anderes wie ein Verlieren der Wette, der berühmten Wette zwischen Faust und Fuß. Wir können uns das nicht vorstellen. Und das ist ein Problem unseres Denkens. Deswegen hat ja auch der Josef Beuys mal gesagt, wer nicht denken will, fliegt raus. Oder ich hätte an seiner Stelle gesagt, wer nicht denken will, fällt rein. Ne? Nämlich auf diesen ganzen Schrott, der einem von überall erzählt wird. Und die Frage ist doch, ob Ihr persönlicher Erkenntnistrieb so groß ist, dass Sie jetzt in die Welt rausgehen, je früher, desto besser, mit diesem forschenden Bewusstsein und sagen, und nicht sagen, das finde ich, das ist das Problem auch schon bei Ihnen, dass man anfängt und sagt, finde ich das gut oder finde ich es nicht gut? Das ist doch gar nicht die Frage. Interessiert mich das? Ist die Frage. Ob das, ich das dann gut finde oder schlecht, das warten wir mal ab. Können Sie bei sich beobachten? Also bei sich beobachten ist immer schwieriger, aber bei den anderen kann man es gut beobachten. So, immer das gleiche Strickmuster. Ne? Man kommt sozusagen mit dem emotionalen Urteil, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und dann ist die Sache schon abgelehnt. Plötzlich mal zu sagen, gut, das ist auch ein interessanter Gedanke, den mir der andere da bringt. Den will ich jetzt mal prüfen. Will ich sozusagen zu meiner persönlichen ergebnisoffenen Forschungsfrage machen. Und das wäre mit dem Grundeinkommen genauso. Gibt es genügend Menschen in unserer Gesellschaft, die sich die Frage nach dem Grundeinkommen nicht fragen, was ist das für ein Modell, was ist das für ein System, finde ich das gut oder finde ich das schlecht, was bringt mir das für Vorteile, was für Nachteile, sondern ich will die Idee ergründen. Das zu meiner persönlichen ergebnisoffenen Forschungsfrage machen. Wenn das in genügender Weise in der Gesellschaft passiert, dann wird die Idee realisiert. Wenn man sich nur verhält wie die Fankurve im Bundesliga-Stadion, zu wenig. Das ist zu wenig. Ne? Wir brauchen Menschen, die sich mit dem Neuen konstruktiv skeptisch auseinandersetzen. Also die Voraussetzung für Innovation, Voraussetzung für Innovation, die Voraussetzung für Innovation, man kann es gar nicht oft genug wiederholen, ist die konstruktive Unzufriedenheit mit den herrschenden Umständen. Und Sie werden erleben, je mehr Sie ins Leben schauen, wie unzufrieden man sein muss mit den herrschenden Umständen. Wie unzulänglich die herrschenden Umstände sind. Aber entscheidend ist Ihre Unzufriedenheit eine konstruktive oder eine destruktive? Und in die Destruktivität zu rutschen, das geht unglaublich. Unglaublich. Alles zu kritisieren, alles schlecht zu finden, alles blöd zu finden und so. Ne? Das, verstehen Sie? Diese Art von Coolness, ne? Mit der wird die Menschheit sich nicht weiterentwickeln. Was wir brauchen, sind Menschen, die sozusagen mit willensdurchglühtem Denken, so ein schöner Begriff, oder? Könnte von mir sein. Also, mit willensdurchglühtem Denken, also mit innerem Engagement. Dinge kann man nur verändern mit Wärme, mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit Liebe, mit Interesse. Nicht mit Abstand. Also, da könnte ich jetzt viel Geschichten dazu erzählen. Den Frauen fällt es in den Fleisch oder den Männern. Aber mit willensdurchglühtem Denken an die Dinge herangehen und das zu einer ergebnisoffenen Forschungsfrage machen. Ja, was ist denn die Welt, in der wir leben wollen? So wie sie jetzt ist, wollen wir nicht leben. Aber das aus einer konstruktiven Unzufriedenheit heraus und nicht aus einer destruktiven. Das ist eigentlich die Aufgabe. So, jetzt kommen Ihre Fragen.